Ja, dann guten Morgen. Und ich will halt heute ein bisschen was erzählen über meinen Kampf mit meinem NAS-Gerät. Kurz ja, zu mir, was halt schon gerade gesagt wurde. Ich bin Embedded-Entwickler, meistens im Kernel unterwegs. Mache halt so Linux-Kernel, U-Boot, Yocto, halt Embedded-Sachen. Halt meistens auf ARM-Architekturen. Falsche Richtung, so rum. Und meine Ansprüche sind etwas speziell. Ich möchte nämlich eigentlich nur Geräte, die ich selber unter Kontrolle habe, wo ich der Chef bin. Ist mir gestern Abend wieder passiert, als sich das Android aktualisiert hat und plötzlich war alles lila. Da war ich nicht erfreut. Ich hätte gern wartbare Software und vor allem kein von anderen definiertes End-of-Life. Wie jetzt im Oktober hier diese ganzen, dass jetzt alle Welt ihre Windows 10 Kisten wegschmeißen soll. Und keine Windowsen. Dafür bin ich zu alt. Da habe ich noch diese historisch gewachsene Abneigung gegen alles von Microsoft. Genau. Was ist ein NAS? Ich habe mal eins mit. Falsch, so. Das haben wir eins mitgebracht. Einfach ein NAS steht für Network Attached Storage. Es ist im Grunde eigentlich nur ein Computer mit Festplatten und einem Netzwerkanschluss, der dann aber meistens in irgendeinem fashion Gehäuse verbaut ist und dann meistens noch solche Hotswap-Laufwerksschächte hat. Und im Allgemeinen irgendein Linux- oder BSD-basiertes Betriebssystem drauf läuft. Genau. Der erste Gedanke, den man dann hat, ist ja eigentlich, das kann man selber bauen. Man nimmt irgendein Board, klemmt dann ein paar Platten dran und dann geht das. Aber eben, wie man vielleicht auf dem Bild auch schon sieht, so ein von der Stange Gerät hat halt den Vorteil, es ist kompakter, es ist ein bisschen wohnlicher, es sieht alles nicht ganz so handgeklöppelt aus. Und einfach schon ein Gehäuse mit Hotswap-Schächten zu finden, ist dann schon schwierig. Und dann in der Größe, dass da irgendwas einem von der Stange Board reinpasst, wäre auch schon schwierig. Das heißt, man landet immer bei eher sowas, wenn man es selber baut. Deswegen wollte ich gern für meine Zwecke irgendwas Nettes haben. Und so ein NAS gibt es in ganz verschiedenen Formen und Größen. Es gibt sogar welche mit einem Festplattenschacht, was ich etwas sinnlos empfinde, bis hin zu halt 19-Zoll-Geräten, die man dann in so einen Rack schrauben kann. Die haben meistens eine irgendwie nett und bunt und schön zu benutzende Web-Oberfläche für alles, aber man sollte halt nicht so genau hinschauen. Weil es gibt dann jetzt dieses Jahr ganz neu, Hersteller denken sich zum Thema Entitification neue Dinge aus, dass halt zum Beispiel Synology sich ausgedacht hat, dass man plötzlich nur noch von ihnen verkaufte Festplatten verwenden darf, was dann einfach mit so einem Betriebssystem-Update dazukommt, dass dann plötzlich halt keine Fremdhersteller-Festplatten mehr funktionieren, das Ganze dann auch wirklich kein Hardware-Limit ist, sondern ein reines Software-Ding, wir wollen das jetzt so, wir wollen uns eure überteuerten Festplatten verkaufen. Und dafür war dann gesagt, sie sind, glaube ich, inzwischen sogar ein bisschen zurückgerollt, dass sie auch jetzt Fremdhersteller zertifizieren, weil der Aufschrei zu groß war, weil das ja selbst in den Consumer-Bereich geschwappt ist. Aber halt, man weiß halt nie, was kommt mit der nächsten Version. Wie jetzt zum Beispiel gestern diese wunderschöne Meldung, dass der 3.500 Euro KI-Kühlschrank von Samsung jetzt Werbung ausspielt. Auf dem Display. Also man will diesen ganzen Scheiß eigentlich nicht haben. Genau. Und natürlich auch jetzt wieder zurück zu den NAS-Systemen, da sind auch wirklich Profis am Werk. Wenn man bei Golem einfach mal nach irgendwie QNAP und Synology sucht, hat man eigentlich nur solche Meldungen. Backdoor-Account, Ransomware, Zero-Day-Angriffe, verschläft Patches, gelobt Besserungen, ausgenutzte NAS-Lücken. Und es ist eigentlich wieder und immer wieder. Und das ist eigentlich, also die haben eigentlich fast nie positive Meldungen, sondern es ist immer irgendwas ist kaputt. Die Frage ist, warum ist das so? Also ein Grund, den ich ausmache, ist, dass das wirklich alles zusammengewürfelt ist. Dass sozusagen sie haben das betrifft jetzt QNAP und Synology und alle anderen, die greifen sich irgendein System-on-Chip von der Stange, von irgendeinem Hersteller. Wir haben Marvell, Annapurna Labs, Realtek, Intel, Rockchip. Und das Ganze scheint offenbar hauptsächlich nach Preis zu funktionieren. Also die Einkaufsabteilung spricht mit den Hersteller-Sales-Leuten und mit Entwicklern redet sowieso keiner. Sondern es geht alles über den Preis. Und dann haben sie halt ganz verschiedene Systeme, die alle unterschiedlich funktionieren. Nehmen dann einen wunderschönen Vendor-Kernel. Also ein Vendor-Kernel ist das, wo ein CPU-Hersteller nimmt sich einen Linux-Kernel und schmiert dann drin rum und baut ihr Zeug ein, ohne das nach Upstream zu bringen. Da hat man dann, daher kommt dieser immer wieder gern erwähnte Qualcomm-Kernel mit ihren Millionen Zeilen von Out-of-Tree-Code. Das heißt auch, jedes System on Chip in so einem NAS hat seinen ganz speziellen eigenen Kernel. Und dann kommen die QNAP, Synology, Asus, was auch immer, Entwickler dazu und schreiben auch noch ganz schnell ihr Zeug rein, weil es ja alles übermorgen fertig sein muss. Die Entwickler sind vermutlich fähig, aber aufräumen bringt halt keinen Umsatz. Besonders schön ist, wenn man dann mal in so einen Kernel reinguckt, sieht man halt wirklich so diese ifdev-config-QNAP-Geschichten. Also die nehmen dann sozusagen ein Stück normalen Kernel-Code, kommentieren den quasi aus und schreiben ihr Zeug darüber. Und das ist halt auch wirklich nicht nur in irgendwelchen ganz am Rand Code-Teilen, die irgendwie egal sind, sondern die schreiben dann wirklich auch im zentralen Memory-Management des Kernels rum oder auch den SCSI-Treibern. Und das ist alles also so verbogen, die können dann auch ihren Vendor, also der CPU-Vendor, muss seinen Kernel auch manchmal aktualisieren. Das machen die auch selten, weil es aufwendig ist. Und dann muss der Gerätehersteller mit diesem Vendor-Kernel seinen verbastelten Kernel aktualisieren. Was dann auch keiner macht. Deswegen hat er hier zum Beispiel einen 5.10.60. Also 5.10 ist ein Long-Term-Stable-Kernel. Aber das ist die 60er-Version ist auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, da hat auch noch keiner aktualisiert, weil einfach das zu aktualisieren ist ein Aufwand von Monaten. Wahrscheinlich. Weil er halt wirklich an allen Stellen irgendwer rumgeschrieben hat. Dass wir demnächst hier den Cyber Resiliency Act bekommen, davon hat, glaube ich, auch noch keiner was gehört bei denen. Da haben sie noch viel Spaß. Was war das? 18 Uhr ist ein toller Vortrag darüber. Ja. Und dann habe ich mal ein Beispiel mitgebracht von den QNAP jetzt hier. Nämlich, er soll, wenn der Kernel startet, soll er einen Piep von sich geben. Der Beeper ist an einem Mikrocontroller angebaut, der über den UART anzusprechen ist. Das ist irgend so ein Ding, was die NAS-Hersteller gern tun, dass sie irgendeinen Mikrocontroller an einem UART hängen haben. Und der soll halt beim Kernel Start einen Beep von sich geben. Das heißt, sie haben in den, man sieht hier 8250 Core C, in den Serial-Treiber haben sie halt diese Sequenz hart reingecodet und dann haben sie wirklich in init main c vom Kernel da ein Stück Code reingesetzt, der dann in diese Funktion aus dem Serial-Treiber aufruft. Also so dieses zentrale Kernel-Start-Ding, wenn das also ganzzeitig läuft noch gar nichts, dann haben die diese Verbindung von da zu dem Serial-Treiber gebaut. Das ist, wenn man sich das anguckt, man kriegt, es tränen einem die Augen oder sie bluten. Genau. Anderes schönes Beispiel, warum das alles so gruselig ist. Es ist alles uralt. Ich habe ja, während ich an dem Gerät gearbeitet habe, ein bisschen in deren Rescue-System rumgegraben, was da so, also sozusagen, wenn man das Gerät kauft, kommt halt dann auf der EMMC nur ein Rescue-System. Da ist kein System drauf, sondern nur dieses Rescue-Ding, was halt startet und dann ein System aus dem, ein Image aus dem Netz ziehen soll und das installieren soll. Wenn man da ein bisschen guckt, dann sieht man da so lustige Dinge. Ein OpenSSL aus 2008. Also die Version ist, die findet Google wirklich nur in einem 2008er Blogbeitrag. Oder auch die libc ist selbst für, ich glaube, das ist inzwischen, ich weiß nicht, wie viele olds ich da vergessen habe. Es könnte auch old stable sein. Auf alle Fälle, es ist sehr alt und wie von 2016 mit dieser 2.23. Das heißt, da hat auch in diesem Rescue-System, was da standardmäßig drauf ist, womit das Gerät zuerst ins Netz geht, hat halt auch seit 10 Jahren keiner was dran aktualisiert. Also sehr sicher. Genau. Anderes schönes Ding, was die Hersteller sich bauen, halt, sie können sich auch nicht irgendwie auf Interfaces einigen. Der Kernel hat eigentlich für alles Interfaces. Für LEDs, für Sachen ein- und ausschalten. Aber die Vendor, also die Vendor-Kernel selbst nutzen das schon immer nicht, weil halt sich mit anderer Leute Interfaces auseinanderzusetzen, kostet halt Zeit. Man muss sich in Dokumentation einlesen. Man muss vielleicht gucken, ob man da was tun muss. Das geht natürlich nicht. Das muss ja morgen fertig sein. Das heißt, die CPU-Hersteller, Rockchip, Annapurna, Marvel, wer auch immer, entwickeln in ihren Vendor-Kerneln halt eigene Interfaces zum User-Space. Und dann der NAS-Hersteller, der ja die alle so nach Belieben kombiniert, die bauen sich dann ein Hardware-Abstraction-Layer, um diese ganzen verschiedenen Kernel-User-Space-Interfaces zu einem Interface für ihre Web-Oberfläche zusammenzuklöppeln. Also es ist, nicht schön. Aber auch auf diesem System gibt es dann immer irgendwelche Möglichkeiten, eigene Software laufen zu lassen. Synology und QNAP und alle anderen haben irgendwelche Paket-Management-Systeme. Es gibt irgendwelche Entwicklerprogramme, bei denen man sich anmelden kann, weil man dann seine eigenen Softwarepakete dafür bauen kann, die über die Web-Oberfläche installieren kann, auch bei anderen Leuten. Ja. Aber eben das Gruselkabinett unten runter bleibt halt, wie es ist. Und das hängt natürlich auch vom Wohlwollen der Hersteller ab. Das heißt, Entwicklerprogramm als Abo-Modell ist dann wahrscheinlich der nächste Schritt irgendwann. Und natürlich auch einfach, es ist komplett nicht Standard. Man muss sich dann, also schon wenn man von Synology zu QNAP oder wo auch anders hin will, es ist immer irgendwas anderes zusammengebautes. Man muss sich immer irgendwas anderes anlernen. Und man müsste dieses Wissen auch in 6 Monaten noch haben. Das ist mein großes Problem. Ich kann mir nichts merken. Das heißt, wenn ich mir einmal was anlese, dann kann ich das einmal machen, aber in 3 Monaten habe ich vergessen, was das war. Und natürlich auch, das Ganze ist wirklich einfach ein Dead End. Der nächste Schritt ist dann das berühmte Debian-on-Gerätename. Das heißt, es gibt eigentlich für alle diese Geräte irgendwelche Foren-Threads, wo sich Leute damit beschäftigen, wie sie ohne die Bootloader- und Kernel-Geschichte anzufassen oder manchmal auch den Kernel anfassen, ein Debian drauf laufen lassen können. Das ist so das Mittelding. Man behält den Firmware-Teil, aber hat seinen eigenen User-Space darauf. Und da gibt es dann halt in Foren oder auch im Debian-Wiki dann lustige Anleitungen, die meistens ein paar Jahre alt sind, und es geht meistens halt bis läuft so. Also man kann sein Debian starten oder seine Distribution der Wahl. Aber halt, es geht immer darum, man braucht immer einen Forum-Thread oder eine Wiki-Seite und geht da irgendwelche Schritte durch, um das einzurichten. Und halt, bei den Forum-Threads, wie man da unten auf dem Screenshot sieht, die Informationen verstecken sich meistens auf Seite 26 oder Seite 20 von 50. Das heißt, man liest da wirklich Seiten um Seiten, um das irgendwie sich zu arbeiten, was jetzt genau das Problem ist, das man gerade hat. Und ich finde das bemerkenswert und es ist auch toll, was die Leute da machen, aber sie gehen dann meistens nicht so weit, dass sie das Zeug auch nach Upstream tragen. Das heißt, man hat dann in diesen Forum-Threads auch immer die neuen Kernel-Versionen, wo die Leute auch quasi ihren Vendor-Kernel bauen. Das heißt, sie nehmen dann ein neues Kernel-Release, tun ihre Änderungen obendrauf und veröffentlichen das dort als kompiliertes Ding und dann noch mit einem Kernel-Patch dazu. Genau. Und ich bin da etwas mehr, möchte diese ganzen Sonderlösungen nicht haben. Ich mag diese super Speziallösungen nicht. Also man muss ja sehen, so ein ARM-System-on-Chip hat eine ganze Reihe. Also, falls es irgendwo Fragen gibt, dann einfach melden und dann, genau. Also ein ARM-System-on-Chip ist ein bisschen anders als so ein x86, wo halt irgendein BIOS-Ding dann irgendwo einen Grub lädt und man dann in einem Kernel landet, sondern es gibt im Allgemeinen eine ganze Reihe Softwarekomponenten davor, die man auch wirklich selbst kontrollieren kann. Das Einzige, was man nicht kontrolliert, ist das Boot-ROM. Das ist der kleine Code-Teil, der in dem Chip selber eingebacken ist. Der lädt dann aber erst noch Bootloader, irgendwelche Firmware-Geschichten und dann U-Boot als Bootloader, das kennen vielleicht einige. Das lädt dann den Kernel, das ist Rootfs. Und ich möchte halt gern eigentlich alle diese Komponenten kontrollieren, außer dem Bootrom. Weil Bootrom, das ist halt fest. Und halt in ARM-Systemen kann man auch relativ einfach alle davon kontrollieren, wenn man die Quellen dafür hat. Das Ganze hat den Vorteil, man kann auch seinen Bootloader aktualisieren. Man kann wirklich alle Komponenten aktualisieren, weil, ja.
Früher konnte man ja den Bootraum bei einigen Kisten auch noch selber tauschen und flashen, das geht hier nicht.
Nee, in einem ARM-System on Chip ist das wirklich Teil des Chips selber. Das ist nicht ein externes EEPROM oder irgendwas, sondern es ist wirklich im Chip einfach während des Herstellungsprozesses eingebacken. Da gibt es keine Update-Möglichkeiten. Aber das ist im Allgemeinen so ein kleines Stück Code, also der kann im Allgemeinen nicht mal den Arbeitsspeicher initialisieren. Wo war ich? Genau. Man kann halt, wenn man das möchte, kann man eigentlich wirklich alle Komponenten aktualisieren, weil das sind alles freie Softwareprojekte, eigentlich. Nur halt die in dem roten Bereich hier mit etwas freigegebaren Lizenzen, also meistens von MIT oder irgendwas. Das heißt, die Hersteller dürfen das als Binary veröffentlichen, leider. Das heißt, es gibt dann aber immer noch Projekte, die das halt auch in Sourcen haben wollen und sich daran arbeiten. Genau. Und ich möchte halt wirklich halt alles in Sourcen und in Upstream und in frei haben. Genau. Und ich hatte schon einen Synology NAS zu Hause. Das ist von 2016 oder irgendwas. Das war irgendwie ein bisschen, es verhielt sich an Stellen arg komisch, sodass halt da irgendwie das ganze SCSI-Ding abstürzte und er dann halt über 8 Stunden da sein komplettes RAID wieder zusammenbauen wollte. Das heißt, ich war ein bisschen so in the market. Also es war so in meinem Hinterkopf, dass ich gerne vielleicht was Neues hätte. Und dann lief mir halt eher diese Geräteklasse über den Weg, hier in der QNAP TS 433. Das ist jetzt die 233-Variante. Und ich möchte halt keine Hardware kaufen, die ich nicht verstehe, wie gesagt. Diese QNAP-Serie hat halt einen ROG-Chip 3568 Prozessor. Mainline Linux und Ubuntu für das System on Chip ist schon recht gut. Und so ein NAS ist jetzt kein Spezialgerät, wo man irgendwie auf Akkulaufzeit achten müsste. Das Ding ist halbwegs gut motorisiert mit 4 CPU-Kernen und so einer Mali-GPU. Es hat eine NPU und diverse Video-Encoder und halt SATA und PCI. Und dann dachte ich mir, kann ich. Das ist dieses sozusagen. Ich maintaine ROGchip-CPUs, das heißt, ich weiß ungefähr, wie das Zeug läuft und rechne mir da halt Chancen aus, das mit relativ überschaubarem Aufwand nach Mainline zu tragen. Ja, das mit dem Rot hat nicht funktioniert. Das ist eigentlich roter Hintergrund. Deswegen ganz wichtig, diese ganzen Geschichten, die ich jetzt erzähle, es geht immer um diese spezielle Familie von Geräten. Das Ganze kann man natürlich auch mit anderen CPU-Kernen machen, also mit anderen System-on-Chips, aber man beginnt von vorn. Das ist, also wenn man das wirklich komplett neu haben möchte, dann taucht man da relativ tief ein in die CPU-spezifischen Geschichten. Das kann man alles machen. Das ist alles, also die anderen CPU-Kerne sind auch alle relativ ordentlich unterstützt im Linux-Kernel, aber die einzelnen Schritte sind meistens andere. Und wichtig ist eben, die Geräte sehen von außen alle gleich aus. Gerade wenn man dieses Vierkern. Na, wo soll ich? Da. Dieses Vierkerngehäuse, das verwenden die schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich hab da eine ganze Menge Geräte gefunden, die das halt wirklich diese alle gleich aussehen. Nur die Farben sind ein bisschen anders. Genau. Dann hat man das Ding dastehen. Hätte ich mein Bild gehabt. Das Erste, was man auf allen Embedded-Geräten halt will, ist ein Konsolenzugang. Das heißt, man schließt da sein serielles Kabel an und kann dann auf der Konsole mitlesen, was da passiert. Dann guckt man sich an, was läuft da drauf. Wie gesagt, diese wunderschönen, tränenden Augen Uralt-Software. Man guckt sich an, wie die Hardware-Komponenten aussehen, also was da eigentlich drin ist. Und dann, wenn man halt wirklich an Kern- und Bootloader arbeitet, ist es relativ wichtig, dass man sich irgendwie, dass man vermeidet, sich auszusperren. Man kann sich, wenn man den Bootloader ersetzt, kann man sich aussperren. Weil man dann zum Bootraum zurück müsste, um den Bootloader zu ersetzen. Muss man halt wissen, wie das auf dem jeweiligen Gerät geht. Und dann braucht man einen Kernel, einen Bootloader und ein Root-Dateisystem. Das erste ist dann Zugang verschaffen. Da bin ich QNAP sehr dankbar, weil die verbauen wirklich einen echten Header auf dem Board. Normalerweise würde man denken, sind da nur so Lötpunkte. Also auf den meisten Embedded-Geräten sind wirklich maximal Lötpunkte für eine serielle Konsole. Die verbauen da wirklich einen schönen Header, wo man mit dem passenden Kabel das einfach anstöpseln kann, wieder abnehmen kann, wieder anstecken kann. Das finde ich recht nett gemacht. Und war ich auch überrascht darüber. Ich weiß zwar immer noch nicht, was eine JST-PH-Buchse ist, aber eBay hat mir den passenden Stecker verkauft. Und dann habe ich mir halt dann damit das dann an ein normales serielles Kabel angelötet. Und dann guckt man dann so, was halt da so drauf läuft. Genau. Wie gesagt, auf der eMMC auf dem Gerät ist dieses einfache uralte Rescue-System. Und das kann halt auf die Hardware zugreifen und soll eigentlich dieses Release installieren. Es gibt dann diese wunderschöne HAL-App, mit der man die sozusagen diese Hardware-Abstraktion macht, wo man dann die sozusagen guckt, laufe ich jetzt auf einem ROC-Chip, auf einem Marvell NAS und dann die entsprechenden Geschichten aufruft, wenn man sagt, schalte bitte die LED ein. Und gerade, als ich vorhin diesen Mikrocontroller erwähnt habe, man sieht daran auch sehr schön, dass das über Jahre gewachsen ist, weil es gibt da drin Funktionen für mindestens 3 Generationen an Mikrocontrollern. Also verschiedene, die sie da über die Jahre verbaut haben. Und dann haben sie halt ihren Kern so verbogen, dass es zu ihrem historischen User Space passt. Genau, Hardware-Komponenten. Es ist ja eigentlich nicht viel dran. Das Schöne ist, das System on Chip ist ja bekannt und Hersteller, also bei allen ARM-Boards gibt es von den CPU-Herstellern meistens solche Referenzdesigns. Wie baut man sein Board um diesen Chip auf? Welche Komponenten braucht man? Welchen Power-Controller? Das heißt, alle Boards sehen vom Design, was ist wo, relativ ähnlich aus. Also jetzt nicht, wenn man sich's anguckt, sondern halt, welche Komponenten sind drauf. Es gibt dann halt I2C-Geräte, LEDs, SATA-Ports, USB, der serielle Port und so ein Kram. Das Schöne ist, dass heutzutage selbst bei diesen, verbastelten Geräten, dass inzwischen alles Device-Tree-basiert ist. Habe ich das? Okay, kommt noch. Genau, der Device-Tree ist eine Beschreibung der Hardware, die sozusagen in einer lesbaren Form dasteht. Kommt gleich noch was dazu. QNAP hat es sogar geschafft, dass sie sozusagen die GPL so halbwegs einhalten. Also sie veröffentlichen Sourcen, nicht immer vollständig, nicht immer zeitnah. Ich fand spannend, dass es SourceForge noch gibt. Und dann lädt man von da halt wirklich so irgendwie mehrere Gigabytes an TAR-Archiven runter. Weil die halt alles einfach nur, sie nehmen ihr Kompilat, also wirklich ihre Kernelquellen, die sie da haben, die sie gerade kompiliert haben, tarnen das einfach und laden das da hoch. Das heißt, da ist dann, sind glaube ich 3 Gigabyte oder sowas gewesen mit den ganzen Objektdateien und ganzen Kramen. Und für den Bootloader selber gab es eine lange Zeit keine Quellen, dann aber im März haben sie es dann doch geschafft, nachdem ein paar Leute gemeckert haben. Und wir sind halt lange genug im Device-Tree-Zeitalter für die Geräte. Das heißt, in den Kernelquellen ist auch der Device-Tree drin, den sie auf dem Gerät verwenden. Also früher war es bei ARM, bei Linux-Kerneln für ARM-Boards so, dass man einen Board-File hatte. Das war eine C-Datei, wo dann einfach die Hardware beschrieben wurde. Da gab es 2011 das große Donnerwetter, dass das alles nicht wartbar ist von Torvalds. Und seitdem ist halt laufen halt alle ARM oder auch überhaupt Embedded-Geschichten meistens mit einem Device-Tree als Hardware-Beschreibung, unabhängig vom Kernel idealerweise. Der beschreibt halt, wie gesagt, die Hardware. Die Informationen sind an einem Platz in einer Datei. Es ist wunderschön lesbar. Und eigentlich soll so ein Device-Tree einer Spezifikation folgen. Das heißt, eigentlich reicht man ein sogenanntes Binding ein. Also man sagt, wie man eine Hardware-Komponente beschreiben möchte. Dann gibt es ein Review. Und dann hält man sich an dieses Binding und kann das auch verifizieren. Natürlich, es ist ein Vendor-Kernel. Das kriegen die alle nicht hin, weil Review ist Teufelszeug. Aber zumindest kann man sich daran anlesen, was wo ist. Aber auch so ein Hersteller-Device-Tree ist dann meistens doch wieder unvollständig. Genau. Nochmal so als Beispiel, das ist der Device-Tree, also ein Stück von dem Device-Tree davon. Sind halt alles durch, das ist so ein kompilierbares Ding. Genau. Da drin finden sich dann auch ein paar lustige Dinge, dass zum Beispiel die Operating Points, also die CPU-Frequenzen, alle ausgeschaltet sind. Die Kiste läuft also immer mit maximaler Geschwindigkeit, warum auch immer. Die LEDs, die man vorne dran hat, die sozusagen Festplattenaktivität anzeigen sollen, stehen nicht im Device-Tree, sondern die sind anderweitig angebunden. Also der Hardware Abstraction Layer weiß, wo sie sind. Sie werden halt wirklich über die nicht als LED-Gerät vom Kernel exportiert, sondern einfach die Pins werden über das SysFS einfach vom User-Space angesteuert. Und genauso haben sie halt verschiedene EEPROMs, die irgendwelche Gerätedaten enthalten, die sie mit manuellen ISQC-Commandos aus dem User-Space ansteuern. Es gibt EEPROM-Interfaces im Kernel. Genau. Wenn man sich das dann mal so ein bisschen, ich habe mir das dann mal zusammengebastelt, was halt an Hardware-Komponenten drin ist. Und man sieht, es ist nicht viel. Ist halt hier in der Mitte der, in der Mitte der Chip. Und dann ist halt, ja, Power-Controller, der halt die ganzen verschiedenen Spannungen herstellt. Der serielle Port, ein bisschen USB, ein bisschen Speicher, zwei Netzwerk-Interfaces und ein bisschen SATA. Genau. Spannend fand ich dann, dass sozusagen zwei der SATA-Ports bei dem 4-Port-Gerät, zwei der SATA-Ports kommen vom Prozessor selber und für zwei weitere SATA-Ports haben sie dann einen PCI-Express SATA-Controller angebunden für die anderen zwei Ports über eine Lane. Das war, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass bei dem Gerät, das zwei Ports hat, sind nur die beiden Prozessor-SATA-Ports da. Das heißt, die haben ein bisschen ihr Design recycelt und dann einfach nur den SATA-Controller für zwei weitere Ports angeflanscht. Genau. Und dann geht man einfach weiter gucken. Auf dem Vendor-Kernel, in Sys-Kernel-Debug gibt es halt zum Beispiel GPIOs, also so eine Liste von GPIOs, das sind diese Pins, die manuell angesteuert werden. Da kann man halt gucken, welche sind werden benutzt und welche werden wie verwendet, von wem. Genauso die Pin-Control, das ist dann sozusagen so halt weitere, man einfach dieses Herausfinden, welche Pins sind es nicht im Device-Tree verzeichnet, sondern werden anderweitig verwendet. Genau. Dann, ganz wichtig, das Aussperren verhindern. Alle ARM-Socks haben einen Bootraum mit irgendeiner Boot-Funktion, um halt sozusagen ein System zu laden. Und alle haben im Allgemeinen irgendeine Funktion, um per USB ein System draufzuspielen oder per anderem System. Und da bin ich auch wieder QNAP dankbar, weil normalerweise sind das auch normalerweise hat man so zwei Testpunkte, die man in irgendwelchen irgendwo Foren findet. Das heißt, links unten ist ein Testpunkt für den geht zum Bootrom und rechts oben ist irgendein Ground-Testpunkt, den man dann miteinander verbinden muss, um zu sagen, jetzt bitte Bootrom. Das heißt, man fängt dann irgendwie an mit irgendwelchen Kabeln, die irgendwie zu versuchen, die zu verbinden. Und QNAP hat wirklich einen Jumper auf der Platine verbaut, direkt neben dem Serial Port. Bei manchen Geräten steht es sogar dran für Mask-ROM, also für das Bootrom. Und also, wenn man davon ausgeht, dass Hersteller normalerweise gern jeden Cent einsparen möchten, das ist ja mindestens ein halber Cent, dieser Jumper da, finde ich das irgendwie nett. Das heißt, es ist auch, wenn man sich mal aussperrt, das ist relativ einfach, einfach Jumper draufstecken, geht wieder. Auch wenn sich, wenn Leute, mit denen ich drüber rede, dann immer.
Ich weiß nicht, ob ich zu wenig Bastler bin. Was ist ein Jumper?
Ein Jump. Achso. Ein Jumper. Sozusagen, du siehst diese beiden Pins dort aufstecken. Ein Jumper ist so eine kleine Kappe, die man einfach draufstecken kann, die dann die beiden Pins miteinander verbindet. Das ist so, früher mit IDE-Festplatten hat man mit einem Jumper zum Beispiel die erste und zweite Festplatte markiert. Ja, bei Soundkarten. Ja. Das ist dann was für die Leute mit den grauen Bärten. Genau. Leute, mit denen ich drüber geredet habe, die fanden dann immer, also gerade so Leute aus dem Elektronikbereich haben graue Haare bekommen, wenn ich ihnen erzählt habe, dass halt der vordere USB-A-Port der Download-Port ist. Das heißt, man muss mit einem USB-A auf A-Kabel das Gerät zu seinem Host verbinden, um sozusagen dann in dieses Boot-ROM ein System reinzuladen. Das heißt, so Leute, die Elektrotechnik oder mit Elektrotechnik zu tun haben, die kriegen da sehr große Augen und werden ein bisschen zitterig. Weil das so halt fernab jeder Spezifikation ist. Aber eben, es ist super schön und komfortabel, sich da halt daran zu arbeiten, weil man halt, wenn man halt weiß, man kann es nicht kaputt machen. Man kann es auch wirklich im Ganzen komplett wieder zurückrollen, wenn man nämlich einfach die ersten 10 Megabyte, also während man dran arbeitet und einen Bootloader installiert, arbeitet man immer in den ersten 10 Megabyte der eMMC. Wenn man die einfach ausliest, im Rescue-System auf einen USB-Stick schreibt, dann kann man das mit ein bisschen Kommandozeilen-Krams jederzeit zurückschreiben über den USB-Port, um das Gerät in den Originalzustand wieder zurückzuversetzen. So. Das ist halt irgendwie sehr nett gemacht. Ja. Dann braucht man halt einen Kernel. Man kann im Grunde, also der 3568 ist von 2021 oder 22, also der ist schon nicht mehr ganz jung. Deswegen ist der auch sehr gut unterstützt, weil es gibt, also wenn man Embedded-Systeme baut, gibt es ja diese beiden Schulen. Die einen sagen, wir nehmen einfach das, was es gibt, es soll alles funktionieren. Es soll alles funktionieren, Qualität ist uns egal. Und dann gibt es die andere Schule, wo auch wirklich Firmen sagen, wir wollen es ordentlich haben und updatebar. Das heißt, es gab eine ganze Reihe Firmen, die halt wirklich Zeit investiert haben und Consultants bezahlt haben, dass dieser 3568 in Mainline relativ gut funktioniert. Das heißt, auch die ganzen SATA-Ports und der PCI-Express-Controller, sie hatten alle Treiber, das hat alles funktioniert. Ich konnte also im Grunde einfach ein 6.12er-Image nehmen, aktueller Long-Term-Stable. Oh, Gottes Willen. Ich bin zu langsam. Aber gut. Und dann einfach bauen und der ist dann auch gestartet. Ja. Genau. Man baut sich dann halt, also dann baut man halt, nimmt man halt mal einfach, bestenfalls einfach so einen aktuellen Mainline-Device-Tree für so einen Board und guckt sich halt einfach an, was ist anders und baut sich daraus dann seinen neuen zusammen. Spannend fand ich die PCI Bifurcation. Das ist so ein Ding, der 3568 hat zwei PCI-Controller, PCI-Express-Controller, und der kann entweder einer mit zwei Lanes arbeiten oder beide mit jeweils einer Lane. Das war so ein Feature, was ich bisher noch nicht gesehen hatte, aber ging auch. Genau. Dann ist da aber immer noch so ein altes U-Boot drauf. Aber das ging auch relativ einfach, weil einfach man nimmt den 3568 also sozusagen die ganzen Boards booten alle ähnlich. Das ist also die eMMC ist immer dieselbe, also die immer am selben Controller, das ist alles gleich. Das heißt, man nimmt einfach irgendein anderes, ein U-Boot für ein anderes Board und dann geht das auch erstmal. Ja. Genau. Und dann eben genauso wie man dann einfach da das Failsafe zurückspielen kann, schreibt man dann auch dieses generierte U-Boot-Binary rauf. Also sozusagen der U-Boot, der Bootloader, der Bauprozess, der wirft dieses Binary einfach aus, wenn man das baut. Und dann schreibt man es darauf und dann geht es da los mit einem damals noch 25.1. Ja. Das ist dann wirklich alles komplett Standard, weil einfach U-Boot hat dann ein, das nennt sich irgendwie X-Linux, der dann einfach in so einer Konfigurationsdatei auf einem, zum Beispiel einem USB-Stick, schreibt man ihm dann, sagt man ihm halt, welches Kernel-Image er laden soll, welchen Device-Tree er laden soll, ein bisschen Kram mit der Konsole und dann, es funktioniert so ähnlich wie so ein Grupp-Eintrag. Wenn man also den ganzen, mit dem Hersteller U-Boot, ist das alles sehr gruselig, überhaupt irgendwas zu laden. Wenn man dann einfach auf Mainline gewechselt ist, dann ist das eigentlich alles Standard, es geht alles und man hat deutlich weniger graue Haare. Genau. Ja, RootFS ist eigentlich nur ein Debootstrap. Ich bin da eher, mir persönlich reicht mein NFS-Server auf dem Ding. Deswegen läuft da bei mir einfach nur ein Debian drauf, ohne alles. Schön finde ich immer QEMU User Static, dass man die ganzen ARM64-Geschichten quasi transparent auf einem x86-Host machen kann. Also diese ganzen, so ein Root-Dateisystem führt, von Debian generieren lassen, einfach in einem Unterverzeichnis. Und wenn man da einfach rein CH routet, dann führt der Kernel transparent ARM64-Instruktionen aus. Das ist sehr spannend. Ja. Und spannend ist dann halt der Mikrocontroller. Das ist, aber ich glaube, da haben wir ein wenig Zeit für. Auf alle Fälle geht. Der macht halt so ganz verschiedene Dinge wie LEDs, den Powerknopf, den Lüfter. Schön ist auch, der hat auch einen Temperatursensor. Die Originalfirma vom Hersteller liest per UART den Temperaturensensor aus, um dann per UART den Lüfter zu steuern im Userspace. Also von der MCU über den UART in den Userspace, dann der Userspace zurück zum UART für den Lüfter. Also finde ich sehr sicher. Das funktioniert immer. Genau. Und der Kernel hat seit ein paar Jahren die SerDev-Geräteklasse. Das heißt, man kann diese Sachen auch im Kernel implementieren als echten Treiber. Und dann habe ich halt ein bisschen das UART-Zeug ausgelesen. Man kann da sich so schön dazwischen hängen, um einfach zu sehen, was schreibt er jetzt einfach, was sagt er. Mit Intercept-Tü war irgendwie sehr spannend, dass man einfach ihn dann wirklich so dazwischen hängen kann und er da einfach mitschreibt, was die da miteinander reden. Genau. Genau, und es gibt halt jetzt im Kernel einen Treiber, der halt die Temperatur, den Lüfter und den ganzen Kram macht. Für den Tee. Genau, und der MCU-Treiber hat eigentlich von allem am längsten gedauert, weil einfach es dafür keine Dokumentation gab und QNAP auch nichts herausgeben wollte, ohne ein NDA, die verbietet, Treiber zu schreiben. Also es hieß dann so schön, NDA, ja gerne, wir geben dir gerne Informationen, aber nur unter einem NDA, der dir verbietet, einen Treiber zu schreiben. Auf alle Fälle, es ist halt, das wäre ein Nachmittag gewesen. Genau. Und es ist aktuell alles im Mainline. Es geht alles. Und andere Leute beschäftigen sich, genau. Andere Leute beschäftigen sich gerade mit dem 19-Zoll-Gerät. Ich bin dabei bei Bekannten offene Türen eingerannt und irgendein Consulting-Chef von so einer Consulting-Firma, der war, ist auf den Chemnitzer Linux-Tagen fast auf dem Kaufen-Knopf ausgerutscht, als er das gehört hat. Ja. Und es gibt halt so ein paar kleine Sachen. Ich würde gerne die NPU noch nutzen, weil wir haben dafür inzwischen einen offenen Treiber im Kernel und in Mesa. Wofür auch immer. Ich kann mir darunter immer nichts vorstellen. Dieses ganze KI-Zeug ist ein bisschen so, ne, wer weiß. Und ja, ist halt Kleinkram. Genau. Dann, sag ich mal, gibt es Fragen? Oder weitere Fragen? Oder?
Ja, erstmal vielen Dank, Heiko. Das war jetzt gegen Ende ein wilder Ritt, aber dadurch haben wir jetzt noch, ich glaube, 4 Minuten Zeit für Fragen, wenn ihr welche habt.
Nehmen wir an, man hätte auch einen QNAP zu Hause und würde das gerne irgendwie nachstellen wollen. Was wäre da so wo müsste man quasi sich anfangen zu belesen? Wo ist da ein guter Startpunkt?
Erstmal wirklich halt, wie gesagt, die serielle Konsole. Das ist sozusagen das allererste. Und dann geht man erstmal gucken, was läuft darauf. Was ist da, Proc CPU Info wäre dann noch so spannend, um zu sehen, was da für eine CPU drin ist. Und also, ja, also es wird halt nur ein Marvell, Annapurna oder Rockchip oder irgendwas sein. Oder wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Foren-Threads, die, also dieses Debian-On-Gerätename, das ist, also das findet meistens irgendwas. Also serielle Konsole und halt irgendein Forum ist sozusagen, wäre so der erste Anlaufpunkt.
Weitere Fragen? Ich sehe keine Hand hochgehen. Ich frage einfach mal ganz naiv. Oh. Ja.
Vielen Dank für den Vortrag. Dass die Jumper noch drauf sind und man so eine serielle Buchse hat, das wirkt für mich ja eher so, als ob die Firma einen Prototyp hat, an dem sie erstmal testen konnte und dann war gesagt, okay, funktioniert, Projekt zu Ende. Jetzt bleibt das alles so. Hast du da irgendwas?
Naja, normalerweise, also das Board selbst bleibt wirklich meistens so, aber normalerweise sparen sie halt diese Send-Komponenten ein, die draufgelötet sind. Das heißt, diese Lötpunkte, wo der Connector oben drauf sitzt, der ist immer da, den räumen sie nicht weg. Aber sie sparen halt den Port ein, wo man sein Kabel anstöpselt oder den Jumper-Header, die zwei Pins. Das sind alles irgendwo ein Cent. Aber wenn man halt ein paar Millionen Geräte baut, dann sind es auch ein paar Millionen Cent. Also das ist halt, also ich weiß nicht, warum sie es machen, aber es ist nett.
Wenn man sich das jetzt nicht zutraut, was hast du vielleicht eine Randnotiz für Selberbau von NAS?
Das ist ja gerade das, was ich vermeiden wollte. Wie bitte? Warum ist das schlechter? Nein, es ist nicht schlechter. Für mich war es einfach dieses, ich wollte ein schönes, wohnliches Gerät, was dann auch im Wohnraum funktioniert und nicht so eine große Box mit, die dann halt eher so naja, halt der Partner-Acceptance-Faktor sozusagen.
Also ich danke dir auch nochmal sehr für den Vortrag und in meinem Fall ist es ein bisschen speziell und deswegen bin ich auch hier und das ist nämlich auch ein Umweltproblem. Mein QNAP ist über 10 Jahre alt, da gibt es ganz offiziell keinen Support mehr. Die sagen dann, nö, musst du ein neues kaufen. Das finde ich total unmöglich und deswegen glaube ich, da kommt auch allgemein ganz gut auf was einen zu. Vielleicht ist auch mal ein Geschäftsmodell, QNAPs updaten, weil ich glaube, da kommen immer mehr jetzt, die dann auf einmal nicht mehr funktionieren. Ne?
Ja, das Problem ist, dass ja halt wirklich halt diese verschiedenen CPU-Varianten. Ich habe das jetzt einmal gemacht, so schnell mache ich das nicht wieder. Mein Synology, also ich wollte meine Synology, ich hatte vorhin diesen Forum-Thread da, da geht es um meinen Synology NAS. Ich habe mir das immer vorgenommen, ich möchte das auch nochmal ordentlich machen, aber wenn ich mir dann diese halbgaren Device-Trees angucke, dann ist das alles so, es geht, aber der Completionist in mir möchte es halt dann wirklich ordentlich haben und upstream und dann gucke ich mir das an und sehe da, das müsste gemacht werden, das müsste gemacht werden, das müsste gemacht werden. Boah, nee. Das heißt, mein Synology steht immer noch ausgeschaltet bei mir zu Hause und tut nichts, weil ich mich nicht überwinden kann, mir das alles nochmal anzutun.
Und damit einen herzlichen Applaus für Heiko.